Bücher und Bühne. Der Podcast mit
Daniela Landgraf und
Volker Pietsch.
Wir sind ja gerade in so einer kleinen Reihe drin, oder es wird eine große Reihe, habe ich das Gefühl mittlerweile, dass wir, ja, Autoren, die du begleitet hast, mit dabei haben. Wir haben schon zwei Autorinnen vorgestellt und heute ist ein Autor dran, Daniela, aber Vorstellung übergebe ich immer erst an dich.
Ja, ganz wunderbar. Heute haben wir den wunderbaren Manuel Spors hier. Manuel ist für mich auch ein sehr besonderer Autor. Also ich habe die große Ehre, dass ich irgendwie nur mit großartigen, besonderen Autoren zusammenarbeiten darf. Und was ich bei ihm total faszinierend finde, ihr könnt jetzt das Video nicht sehen, aber er ist aus meiner Sicht blutjung. Vielleicht magst du nachher selber sagen, wie viele Jahre du schon auf dieser wunderbaren Erde sein darfst, hat aber in dieser Zeit mehr erlebt und mehr Erfahrung gesammelt, vor allen Dingen im beruflichen Bereich, als manch ein 50- oder 60-Jähriger. Denn er war mal nahezu pleite und hat es dann geschafft, mit den richtigen Strategien ein Unternehmen aufzubauen mit, ich habe keine Ahnung, wie viele Mitarbeitende du gerade hast. Dazu kannst du nachher auch etwas sagen. Es sind auf jeden Fall einige. Ich durfte davon einige schon kennenlernen und auch deine zauberhafte Frau. Und du hast Umsätze, von denen viele, viele Menschen träumen. Also hohe sechsstellige Umsätze. Und das finde ich phänomenal. Und das Ganze nur aus Bestandskunden. Aber zu deiner Strategie, zu der du auch ein Buch geschrieben hast, was ich dankenswerterweise ein Stück weit begleiten durfte, sagst du am besten gleich selbst etwas, lieber Manuel. Manuel hat gestartet als Fotograf, als Hochzeitsfotograf und begleitet jetzt Menschen hin zum finanziellen Erfolg mit Bestandskunden. Und damit Bühne frei für Manuel Spors.
Hey, danke, dass ich da sein darf. Und ich würde mal sagen, da kann ich ja schon gar nicht mehr so viel nachlegen. Also du hast es schon schön gesagt, ich bin 27 Jahre jung. Ich bin seit knapp 10 Jahren selbstständig, habe mich direkt 2 Monate nach meinem 18. Geburtstag selbstständig gemacht und bin damals mit meiner Fotografie ins Hobby gestartet. Und so wie 90% der Selbstständigen bin ich so ein typischer autodidakter Selbstständiger. Ich habe halt einfach angefangen. Ich habe es halt einfach gemacht und ich habe es natürlich auch nicht gelernt, so wie wir das alle nicht gelernt haben. Und so habe ich die klassischen Fehler gemacht, bin an Wände gelaufen und bin draufgekommen, dass manche Dinge vielleicht nicht so gut sind. Und dann hat sich durch Zufall eine Tür geöffnet, weil ich als Fotograf eine Sache richtig gut gekonnt habe. Ich habe es nämlich geschafft, mit meinen Kunden im Vergleich zu unseren Mitbewerbern 6.000, 8.000 oder 10.000 Euro zu verlangen für eine Hochzeit, weil wir im Upselling- und Cross-Selling-Prozess sehr gut waren. Und so haben mich ganz viele Fotografen gefragt, hey Manuel, wie macht man das denn? Und ich habe mit Workshops begonnen für Fotografen. Und dann kam Corona. Und ich musste aus diesen klassischen Workshops ins Online-Marketing wechseln. Und habe dann dort meine zweite Leidenschaft als Keynote-Speaker, Berater, Trainer und Coach kennengelernt und berate mittlerweile mit meinem 4-köpfigen Team gemeinsam Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre Kunden werbekostenfrei zu gewinnen und dafür zu sorgen, dass sie aus den Bestandskunden einfach mehr rausholen. Das bringt es, glaube ich, kurz und knackig auf den Punkt, wer ich bin und woher ich komme.
Boah, ich bin schon Fan. Ich bin schon Fan von deiner Vorstellung alleine, weil das liebe ich. Ich weiß, so oft, wenn du in Veranstaltungen bist, Menschen erzählen, was sie machen. Und dann denke ich mir, jetzt hast du mir gerade 60 Sekunden erzählt, was du machst. Ich weiß aber nicht, was du machst. Bei dir ist sofort ein Bild entstanden. Das macht mir ganz große Freude. Und ich bin neidisch, weil ich bin etwa im gleichen Alter in die Selbstständigkeit gegangen. Ich bin aber 20 Jahre gegen die Wand gerannt.
Ich bin ja auch oft genug gegen die Wand gerannt. Ja, und das, bei uns gingen auch viele Dinge schief. Aber es ist, auch darüber schreibe ich ja im Buch. Das ist ja auch die erste Story, die ich erzähle, wo ich damals mit 30.000 Euro minus am Strand lag. Das ist halt, wenn du Business machst, dann darfst du auch einfach rausbekommen und merken und lernen, dass es manchmal auch schief gehen darf.
Es geht schief. Also ich denke, das gehört auch dazu, weil diese Prozesse sind natürlich nachhaltig. Alles, was wehgetan hat, setzt man definitiv nicht mehr so um. Deswegen ist immer wo Scheitern im Spiel. Also Daniela, ich glaube, da können wir beide auch unsere Geschichte. Wir könnten noch ein Herzensbotschaften zum Scheitern machen. Ne? Ist nur so ein Gedanke.
Ja. Das
Ja.
ist, ich suche ja gerade Thema für das vierte Buch, was ich dann ja starten werde in der Bewerbung ab Sommer.
Ich bin ein ganz großer, also das nur so nebenbei, ein ganz großer Fan dieses Themas, um das jetzt mal hier so ein Fenster aufzumachen, das gar nicht geplant ist, weil wir haben eine ganz furchtbare Kultur des Scheiterns in unserem Land und wir müssen davon wegkommen, weil Scheitern ist ein Weg, wie es nicht geht. In der Regel führt er aber zu total guten Wegen, wie es geht. Und deswegen müssen wir eine Atmosphäre und einen Raum haben, dass du scheitern darfst und aufstehen kannst und weitermachen kannst.
Ja. Ja, ich glaube auch, dass Scheitern ganz gut dazugehört, dass man sich aber viele Dinge auch einfach sparen kann. Also ich habe viele Dinge gemacht, ich sag's dir ganz ehrlich, die hätte ich mir gerne gespart, weil dann wäre ich jetzt noch mal an einem anderen Punkt, ja.
Aber vielleicht wärest du gar nicht an diesem jetzigen Punkt, wenn du nicht gescheitert wärst, weil ja überall immer Lerngeschenke drin sind. Und wirklich so, wenn wir den Perspektive wechseln und sagen, okay, was ist jetzt das Wertvolle daran? Was durfte ich lernen? Welche Ressourcen haben sich vielleicht gezeigt, die sich sonst gar nicht gezeigt hätten? So wie du sofort ins Handeln gekommen bist, als du da von deiner Bank die Meldung gekriegt hast, alle Konten gesperrt, weil dummerweise 30.000 Euro Schulden und du irgendwo im Ausland sitzt und keine Ahnung mehr hattest, wie du an die Konten rankommst. Das sind Momente, sind in dem Moment einfach ohne Frage scheiße. Aber das hat dich zur Handlung gezwungen. Und von daher, wer weiß, wo du wärst, wenn du nicht gescheitert wärst.
Du sagst es.
Aber viel klüger ist es natürlich jetzt, ich lese das Buch von Manuel, lese das Problem und ziehe die Schlüsse raus und nehme die Erfahrung an, ohne sie selbst zu machen.
Oh ja, das ist noch das Allerschlaueste. Man muss nicht jede Erfahrung selbst machen. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Tu es nicht, mach mir nicht alles nach, mach Manuel nicht alles nach und mach auch Volker nicht alles nach. Lern lieber aus den
Nein,
Geschichten
auf
und vor
keinen
allen Dingen
Fall.
aus den Geschichten von Manuel.
Vielleicht starten wir nochmal. Wann ist denn der Gedanke gekommen, ein Buch zu schreiben? Das hat ja nicht jeder. Wann ist der Gedanke bei dir gekommen?
Also bei mir ist es ja jetzt mein zweites Buch. Ja, ich habe letztes Jahr, also ich habe das schon gut geplant gehabt, weil ich habe beim ersten Buch ein paar Fehler gemacht, wo ich gesagt habe, die möchte ich beim zweiten Buch natürlich nicht machen. Deshalb habe ich mich immer als allererstes mal hingesetzt und mir überlegt, was will ich denn eigentlich mit diesem Buch dieses Mal erreichen? Wo soll dieses Buch erscheinen? Wie soll das aufgebaut sein? Und dann ist die Entscheidung relativ schnell ge gefallen, letztes Jahr, Mitte des Jahres, und bin dann damit an die Verlage heran angetreten und habe mein Buch natürlich dann auch relativ schnell vorgestellt und vorangebracht.
Okay, das heißt ein Wiederholungstäter, das heißt, du kennst auch schon durchaus die Vorteile eines Buches. Trotzdem ist es ja, bin gerade, weil ich in einem Buch von Daniela mit dabei bin und das habe ich auch schon erzählt, dass ich mit wenigen Seiten schon in einem größeren Kampf bin. Wenn man so ja, leere Seiten vor sich hat und zwar ein gutes Thema hat, aber dann trotzdem über 200 Seiten füllen möchte, wie geht's los? Was sind die ersten Gedanken?
Also ich kann es dir ganz ehrlich sagen, und das ist jetzt was, was vielleicht die meisten gar nicht glauben, aber ich habe mein erstes Buch damals mit einer Ghostwriterin geschrieben. Und da bin ich spazieren gegangen, hatte die am Hörer, bin gegangen und habe der einfach alles erzählt und die hat das in eine Struktur gebracht. Bei meinem zweiten Buch jetzt habe ich mich hingesetzt und habe ich überlegt, was möchte ich mit dem Buch alles erreichen? Was soll das Ziel sein? Was soll der Inhalt sein für den Leser? Und habe mich einfach mal hingesetzt und das grob aufskizziert. Ich habe so eine Mindmap gemacht, habe mir in die Mitte das Thema geklatscht und habe mir mal überlegt, okay, was soll alles drin sein? Ich habe mir zu jedem Kapitel dann eigene Geschichten gesucht und zu jeder Geschichte die Learnings daraus. Und dann habe ich mir das einfach auf eine Liste geschrieben, habe mir das selber auf mein Handy geschickt, bin in die Sprachmemos reingegangen und bin einen Nachmittag spazieren gegangen und habe mein gesamtes Buch ins Handy reingequatscht. Und dann habe ich eine Transkriptsoftware genommen, die hat mir einmal mein Buch transkripiert, also meine Mitarbeiterin ist dann hergegangen, hat Kapitel für Kapitel transkripiert. Und aus dem Transkript habe ich dann im Grunde das fertige Buch erstellt, indem ich einfach dann durch das Buch drüber gegangen bin und überall meinen Feinschliff reingebracht habe. Weil genauso wie du jetzt gesagt hast, Volker, wenn ich vor einem leeren Blatt sitze, keine Chance. Keine Chance. Ich würde den ersten Satz schreiben, würde ihn wieder weglöschen, den ersten Satz schreiben, weglöschen. Aber du stellst mich jetzt auf eine Bühne, sagst, Manuel, da sind 10.000 Menschen, bitte perform, dann stelle ich mich dahin und mach das. Das ist kein Problem für mich. Aber dieses vor diesem Zettel zu sitzen, hey, ich habe keine Chance, das irgendwie hinzubekommen, okay?
Wow, was ein toller Einblick.
Und deshalb habe ich es so gemacht und ich würde es und ich werde es beim nächsten Buch genauso machen, weil es war für mich der beste Workflow, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und jetzt mag ich gerade noch mal auf das erste Buch kurz eingehen. Das ist ein absolut gängiger Weg. Den gibt es häufig. Man kann da unterschiedlich umgehen. Ghostwriter bedeutet, muss nicht zwingend benannt werden. Das ist jemand im Hintergrund. Wenn es gut gemacht ist, hat jemand ein Buch mit deinen Worten geschrieben. Also genau. ein absolut gängiger Prozess. Viele sind da nicht ehrlich, deswegen großen Dank an dass
du bei mir gibt's keine Geheimnisse. Ich sag ja, weißt du, ich habe ja auch daraus gelernt, dass der Prozess mich damals super unterstützt hat, dass ich aber kein zweites Mal einen Ghostwriter brauche, weil du ja trotzdem auch bei einem Ghostwriter über das finale Buch wieder drüber liest und auch wieder final noch Änderungen vornimmst. Und dann kann ich das ja auch selber mit einer Transkriptsoftware machen.
Ja. Jetzt mag ich in dein Thema gerne einsteigen, weil ich glaube, viele, die hier auch zuhören, haben das als Thema, was du hast. Denn ja, wir suchen entweder mit Leads nach neuen Kunden oder wir gehen auf Veranstaltungen. Und was dann oft brach liegt, ist eigentlich ist in der Regel eine vorhandene Kundendatenbank und man verliert dann manchmal auch einfach Bestandskunden aus den Augen, ne?
Es ist leider das größte Problem, dass es wirklich, so wie du sagst, im Grunde aus den Augen verloren wird. Also ich berate ja ganz viel, ich sage mal 80% meiner Kunden sind Einzelselbstständige und ich habe aber auch große Firmen. Und wenn du dann in die Firma reinkommst und du sprichst mit den Mitarbeitern, dann werden halt nur Neukundenabschlüsse provisioniert. Oder in den Abläufen sind die Dinge dann nicht durchkalkuliert oder nicht durchbesprochen, warum denn eigentlich ein Bestandskunde angegangen wird. Und von einer Customer Journey, dass ein Kunde mal nach dem Kauf wieder akquiriert und angerufen wird, haben viele noch gar nichts gehört.
Tja, eigentlich ganz einfach, ne?
Der einfachste Weg wäre einfach mal, die Bestandskunden anzurufen. Damit geben wir uns nicht zufrieden. Also hätte ich kein ganzes Buch schreiben müssen, wenn das der Inhalt wäre. Also da gibt es schon mehr. Aber das Einfachste wäre einfach mal wirklich mit den Bestandskunden wieder aktiv in Kontakt sein, weil das machen die meisten leider nicht.
Und ganz kurz noch, dass wir auch Business vorstellen. Das heißt, theoretisch, ich habe jetzt ein Unternehmen oder auch praktisch, ich habe ein Unternehmen. Ich stelle fest, oh, da könnte irgendwas besser laufen. Dann rufe ich dich an und dann würdest du mir zur Seite stehen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also in der Hauptberatung mache ich wirklich, also es kommt immer ganz auf die Zielgruppe drauf an. Mit unseren Selbstständigen arbeite ich immer 12 Monate zusammen. Das heißt, da machen wir eine Online-Beratung und bauen mit denen gesamt den Prozess auf. Vom CRM-System über die Abläufe, über die Customer Journey, über die Weiterempfehlung, über Upselling und Cross-Selling. Das bauen wir alles mit denen auf. Und bei den größeren Firmen mache ich ganz viel die Strategie mit den Geschäftsführern und gehe dann ins Teamtraining mit den Mitarbeitern rein, um den Mitarbeitern zu zeigen, wie kannst du jetzt aus den Bestandskunden auch mehr rausholen.
Wow, auch gut beschrieben. Das ist ein Vollprofi. Sehr, sehr gut. Wie ist das, was habt ihr zusammen gemacht, Daniela? Was du hast strukturiert oder was war dein Job in dem?
Mein Job war in dem Fall tatsächlich der klassische Job der Literaturagentin. Das heißt, wir haben gemeinsam das Exposé aufgebaut. So eine Exposé-Erstellung ist ja auch immer noch mal eine klassische Positionierung. Du kennst die Exposé-Fragen besser als manch anderer, lieber Volker. Und ich gehe eben diese ganzen klassischen Exposé-Fragen dann mit meinen Kunden, so eben auch mit Manuel durch, dass wir eben wirklich sagen, Zielgruppe, was suchen die, was ist das auch das Ziel von Manuel mit diesem Buch und so weiter und so fort. USP des Buches, USP von Manuel, Konkurrenzliteratur und vor allen Dingen auch, wie können wir es einem Verlag verkaufen? Denn am Ende ist ein Exposé eine Verkaufsbroschüre. Ich weiß, dass ihr hunderte von Exposés jeden Monat bekommt und am Ende ist es ja auch immer eine Auswahl des Verlags. Welches Buch hat so viel Potenzial, durch Buchverkäufe das Geld mindestens wieder einzuspielen, was es in der Produktion kostet. Und das ist dann meine Aufgabe als Literaturagentin. Und ich habe mit Manuel dann besprochen, welcher Verlag könnte genau für die Ziele von Manuel und für die Zielgruppe optimal sein. Und dann kamen so drei, vier, fünf Verlage raus und am Ende seid ihr es geworden.
Was ich spannend, ja, es ist eins eigentlich unser Themen, der total gut in den Mentorenverlag reinpasst. Manuel, lass uns mal in den Prozess gehen, weil du hast ja dann schon alles durchgemacht. Lass uns doch mal über Cover reden.
Gutes
Was ist
Thema.
denn, die erste Reaktion, wenn da ein Entwurf kommt?
Also beim Cover war für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr viel Denken dahinter. Also so ein Cover war, also die ersten Entwürfe waren für mich zum Beispiel völlig am Thema vorbei. Da dachte ich mir so, das fühle ich irgendwie gerade gar nicht. Und das sehe ich gerade gar nicht. Und man denkt natürlich immer, weil man so viel sieht, man muss überall sein Gesicht drauf haben und so weiter und so fort, ja. Wo ich natürlich auch viel mit mir gehadert habe, ja, was macht denn wirklich Sinn? Macht man ein Cover, das zu einem passt? Macht man ein Cover, das zur Zielgruppe passt? Findet man einen Kompromiss? Und Daniela und ich haben auch ganz viel, gerade bei dem Cover-Thema, auch miteinander gesprochen, wo wir überlegt haben, boah, wie könnten wir es denn an die Zielgruppe anpassen und trotzdem bei uns natürlich durch die gesamte Marke durchziehen, weil wenn du so ein Cover hast, das zu dir als Marke nicht passt, als Person, wie bei mir, ich mich ja auch vermarkte, dann ist es natürlich sehr schwierig. Und ich finde, das Cover, das wir jetzt gefunden haben, bringt es auch sauber auf den Punkt. Also ich weiß nicht, ob du das Video dann ja auch mit dabei hast. Ich finde, das Cover bringt es jetzt sehr einfach
Kenne
auf den
das
Punkt.
Buch.
Genau. Wo alles einfach kurz und einfach und knackig erklärt wird.
Und nicht nur das, es sind ja auch deine Branding-Farben mit drauf, was ja wirklich auch wichtig ist in deinem Fall. Also es war ja erst der Wunsch da, dass du mit deinem Gesicht auch auf dem Cover bist. Da hatte der Verlag dann gute Argumente dagegen. Vielleicht, Volker, das ist bestimmt auch für andere interessant, dass du dazu noch was sagst. Und dann war das andere Cover, also da war wirklich bei uns beiden so dieses Gefühl, geht gar nicht. Auch wenn es ein schönes Cover ist, aber es passte halt einfach nicht zu Manuel und der Zielgruppe. Und das, was es jetzt geworden ist, ist grandios. Das war ein anstrengender, aber absolut lohnenswerter Prozess.
Hier ist jetzt total viel drin, deswegen da muss ich auf einige Punkte eingehen. Also ein Autor, der nicht eine, sag ich mal, nationale Popularität hat oder vielleicht in einem regionalen Markt eine bestimmende Popularität hat, gehört nicht mit Foto aufs Cover. Es bringt nichts, es interessiert den Buchhandel nicht. Niemand kauft ein Buch. Also wir haben uns einmal breitschlagen lassen, relativ am Anfang unserer Geschichte. Und das hat sich tief in uns eingebrannt, würden wir nie wieder machen. Das heißt, da sind wir mittlerweile sehr, sehr rabiat auch, wo wir sagen, das bringt es nicht. Dann war gerade drin, da sind die Branding-Farben drin. Da haben wir manchmal auch schwere Konflikte, weil wir wollen ja ein Buch machen. Das heißt, wir wollen im Buchhandel stattfinden. Wir wollen dem eine Wertigkeit geben. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir nicht in den Verdacht einer Werbebroschüre kommen, weil das macht auf einmal ein selbst richtig gut gemachtes Buch kaputt, wenn dieser Eindruck entsteht, dass das kein Werk ist, sondern es ist aber tatsächlich in diesem Fall gelungen, ja. Das heißt, es ist dezent, es passt trotzdem zusammen. Und das ist das, was ich auch eigentlich schätze an diesem Prozess. Ja, der Auftakt kann manchmal diskussionsfreudig sein und es gibt unterschiedliche Meinungen. Wichtig ist, dass am Ende des Prozesses ein Buch steht, das jeder, und das haben wir jetzt beide, das sieht man im Audiopodcast nicht so schön, aber wir beide hatten kein Problem damit, es in die Kamera zu halten.
Genau. Und das finde ich ist auch das Wichtigste. Und ich habe kein Problem mit dem Prozess. Und manche Dinge dürfen auch entstehen. Und Diskussionspotenzial ist meiner Meinung nach auch ganz wichtig. Also, weil dadurch kommt man natürlich auch auf Dinge drauf. Nur was ich vielleicht so als kleinen Tipp auch für die Hörer mitgeben kann, was mir geholfen hat, ist, ich habe den Coverentwurf genommen und habe es an eine enge Zielgruppe von mir geschickt. Und habe einfach mal gefragt, würdet ihr zu diesem Buch im Buchhandel greifen? Und dann habe ich ganz viel die Rückmeldung bekommen, nee, würde ich nicht, weil. Und damit haben wir dann gearbeitet und diese Inputs haben wir genommen, um dieses Cover jetzt so hinzubekommen. Und ich finde, da haben wir echt eine super Lösung gefunden und jeder, der das Buch jetzt hat, ich habe schon ganz viele Rückmeldungen bekommen, der ist super happy, der findet es toll, sie finden es vom Design, vom Aufbau, vom Inhalt genial und ich glaube, dass ich, also man sagt ja immer so, never change a book by its cover, ja, aber es ist einfach, wenn das Cover mich nicht abholt, greife ich nicht zum Buch. Ich bin selber gerne Buchleser. Wenn ich durch eine Buchhandlung gehe und da läuft so ein Buch, das sticht einfach heraus, da denke ich mir, geil, das ist es, dann greife ich hin. Und da dieser Prozess, dem muss man auch Zeit geben. Man darf auch Kompromisse eingehen, darf aber, finde ich, auch zu dem stehen, wenn man sagt, hey, schau her, meine Zielgruppe sagt, das ist nicht gut, dann muss man das auch dem Verlag zurückmelden, meiner Meinung nach.
Ja, und das ist ein guter Weg, wie du machst. Es ist nicht, du bist extremst gut reflektiert, deswegen kannst du mit sowas sehr, sehr gut umgehen. Aber ich kenne halt auch Menschen, die stellen das dann 20 Leuten, selbst guten Leuten vor und dann kriegen sie halt 6 oder 7, sag ich mal, gravierend unterschiedliche Meinungen und sind völlig verunsichert. Das heißt, man muss, glaube ich, es ist eine Typenfrage. Also dieser Tipp ist nicht für jeden geeignet. Wir tendieren aber auch dazu zu sagen, also insbesondere Daniela, haben wir auch schon hier und da mal besprochen, wenn du irgendwie 2 Varianten hast und bist dir unsicher, dann schaust du mal, dass du ein bisschen die Gruppe vergrößerst. Aber man muss dann trotzdem auch, sage ich mal, am Schluss eine Entscheidung treffen und sagen, yep, das ist es. Und leider ist es im Buchmarkt so, dass wir viele Faktoren, die dann passieren, nicht genau vorher kennen, weil sonst gäbe es nur noch Bestseller.
Und es ist ganz spannend, dieser Prozess, wenn man auch mal so eine Achtung, das funktioniert natürlich nur, wenn du eine entsprechend aktive Community hast, wenn du so AB-Cover bei Social Media einstellst. Und viel wichtiger als die Kommentare darunter waren für mich, wenn ich sowas gemacht habe, so Dinge, wie reagiere ich auf die Kommentare? Wenn jetzt, du hast ja selber wahrscheinlich ein favorisiertes Cover dann. Und wenn jemand bestimmte Dinge zu dem einen oder zu dem anderen Cover schreibt, ist es fast wichtiger zu gucken, wie reagiere ich auf die Kommentare, was macht mein Gefühl mit den Kommentaren, weil dann hast du schon eine Tendenz auch von deinem Unterbewusstsein her, welches Cover das bessere ist.
Genau, du sagst es.
Du bist jetzt ein schönes Beispiel dafür, dass das Buch mehrere Funktionen erfüllt, weil du arbeitest natürlich auch in deinem Business und wir haben immer so den Spruch, wen möchtest du buchen? Den, der das Buch gelesen hat oder der, der es geschrieben hat. Und ich denke, du bist auch der Typ, der damit arbeitet.
Ja, also wir arbeiten mit dem Buch und das war auch der große Fehler damals bei meinem ersten Buch. Ich habe mein erstes Buch geschrieben und von diesem Schreibprozess, bis das Buch rauskam, waren 2 Jahre. Bei diesem Buch habe ich im Grunde den finalen, fertigen Text wirklich 1:1 übergeben. Ich bilde mir ein, September oder Oktober. Ja, also und im Februar kam das Buch jetzt raus. Und dadurch sind alle Inhalte in dem Buch zu 100% aktuell. Ich stehe zu 100% an allem, also hinter allem, was da drinnen steht. Und es passt perfekt in mein Marketing. Und das war das Problem beim ersten Buch, weil ich bin in dieser Zeit enorm gewachsen als Unternehmen, habe eine neue Zielgruppe gehabt. Mein erstes Buch hat sich aber eigentlich an die noch nicht Selbstständigen gerichtet. Das hat sich an die gerichtet, die gerade sagen, boah, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte mich trauen, ich möchte einen Schritt nach oben oder nach vorne gehen und nicht an die schon gesettelte Unternehmer oder Selbstständige sind. Und das war der Fehler beim ersten Buch und das wollte ich beim zweiten Buch nicht mehr machen. Deshalb habe ich mir ganz klar überlegt, dass das Buch in das gesamte Marketingkonzept von diesem Jahr reinpasst und auch mit dem gesamten Marketing jetzt dieses Jahr auch vermarktet wird.
Und du sagst jetzt natürlich, wenn du dich ein bisschen mit Verlagshäusern beschäftigt hast, das ist, wir sind relativ schnell und ich muss auch dazu sagen, das ist auch eine Herausforderung. Das ist keine lange Spanne, um ein Buch zu machen mit allen Prozessen. Und wir haben das halt oft, das ist dann vielleicht auch mal so ein bisschen verlagsinterner, wenn dort nur jemand 10 Tage zu spät irgendwas abgibt, dann schlackert bei uns der ganze Prozess. Das ist wirklich, da fangen wir an zu rödeln, zu gucken, wann wir die Zeitslots für das finden, die ursprünglich geplant waren, weil manche dann mal irritiert sind, wenn sie sagen, ah, ich war doch nur ein paar Tage später. Warum schiebt ihr mich jetzt hier 6 Wochen hinten raus? Es liegt einfach daran, weil nichts mehr passt.
Nein, und die Deadlines habe ich alle wirklich auf den Tag eingehalten und das ist schon wichtig. Also wenn die Deadlines nicht eingehalten werden, also ich kenne das ja bei meinen Kunden, dann ist das genauso. Deshalb das Wichtige ist, wenn man am Anfang dasteht und den Plan macht, auch realistisch zu sein. Ich weiß halt, dass ich abliefern kann und dass, wenn ich eine Deadline habe, ich immer fertig bin. Nur die darfst du halt nicht überschreiten bei so einem Prozess.
Ich möchte nur ganz kurz darauf hinweisen, also wir haben hier einen echt sportlichen Prozess hingelegt, der nicht von jedem zu leisten ist. Und es gehört vielleicht auch hier und da mal dazu, dass es da vielleicht auch mal ruckelt, obwohl das meiste sehr gut funktioniert hat.
Vielleicht da auch noch mal eingeworfen. Ihr plant ja auch die Lektoren und die Korrektoren. Und die haben eh schon alle viel zu tun. Und das bei jedem anderen Verlag, den ich kenne, ebenso. Und wenn eben dein Buch geplant ist, dass es in der ersten Märzwoche lektoriert wird und du gibst aber erst Ende der ersten Märzwoche ab, dann ist es natürlich klar, dass natürlich nicht alles nach hinten geschoben wird, gerade wenn schon Veröffentlichungstermine feststehen, sondern dass dann natürlich erstmal die Projekte Vorrang haben, die auch in ihrem Zeitplan sind. Und das vielleicht nochmal so als Erklärung. Und da, lieber Manuel, du hast immer schnell geliefert. Auch wir haben ganz oft hin und her gebettelt. Das lief wirklich ganz fantastisch mit dir.
Manuel, wie ist das? Das heißt, jemand kommt an dein Buch, liest es, dann ist für dich der beste Weg, das wird ein Kunde oder wie ist das in deiner Vorstellung?
Also ich nutze das Buch in mehreren Situationen. Ich nutze das Buch einerseits zum Vertrauensaufbau. Also ich habe ja auch selber einen Podcast. Mein Podcast ist für mich so die Möglichkeit, um halt mit einem Kunden einen Vertrauensbonus aufzubauen, weil er dir mal länger zuhört als auf Social Media bei 3 Sekunden beim Durchscrollen. Daher geht es mir mal um die Tiefe. Und das Buch ist halt wirklich für mich mal Tiefe, dass jemand, der mich sozusagen nicht kennt, mal reintauchen kann. Also wenn jetzt jemand neu auf mich zukommt, mich noch nicht kennt, sondern kennenlernt, dann gehe ich einfach her und sage, schau her, lies dir oder hol dir doch mal mein Buch. Das kann ich dir ganz klipp und klar empfehlen. Okay. Das zweite wäre natürlich, wenn jetzt jemand mich gar nicht kennt und über das Buch in der Buchhandlung oder über Thalia oder über Amazon auf mich stoßt, dann habe ich natürlich auch in das Buch ganz viele Dinge eingebaut, um meinen Lesern etwas mitzugeben. Wir haben Checklisten drinnen verbaut. Ich habe Vorlagen verbaut, wo sich die Leser mit einem QR-Code einfach direkt ihre Tipps runterladen können und natürlich auch die Vorlagen, weil ich gesagt habe, es ist ja so doof, wenn du das Buch immer mit dir rumtragen musst. Und da sind aber eigentlich Checklisten drinnen, die brauchst du ja als PDF. Und somit haben wir QR-Codes eingebaut, die man abscannen kann, wo man sich direkt dann diese Checkliste auch aufs Handy laden kann, um zu wissen, ah, okay, wenn ich jetzt meinen Kunden aktiv nach einer Weiterempfehlung frage, muss ich diese 3 Tipps beachten. Und dadurch habe ich natürlich einerseits die Möglichkeit, dass der Leser einen großen Vorteil hat und ich bekomme den Leser auch gleichzeitig in meinen Funnel mit rein. Und das Dritte ist, wenn jemand das Buch liest und sagt, boah, ich brauche da jemanden zum Umsetzen, kann er sich jederzeit bei mir melden. Ich setze mich mit ihm zusammen und helfe ihm dabei. Das heißt, das Tool ist bei mir halt wirklich auf vielen Ebenen angesiedelt. Außerdem nehme ich es halt bei meinen Keynotes mit, um einfach den Zuhörern noch was mitgeben zu können.
Jetzt ist es so ähnlich. Daniela hat ja dieses Buch, dein Buch in 12 Wochen. Das ist, sage ich mal, eine perfekte Anleitung für jemanden, der autark, autodidakt sich Sachen erarbeitet, ist alles drin. Trotzdem gibt es Menschen, die brauchen Daniela, weil einfach diese persönliche Begleitung doch dann manchmal den Unterschied macht. Aber das Handwerkszeug liegt komplett auf dem Tisch. Ist es bei dir dann auch so der Fall?
Ja, Ich mache keine Geheimnisse, weil ich ganz ehrlich sage, man merkt ja dann auch selber ganz oft, dass man irgendwo an eine Grenze stößt, wo man nicht weiterkommt. Und deshalb bin da dann eh ich die logische, der logische nächste Schritt, wenn man sagt, boah, ich weiß jetzt nicht, wie erstelle ich mir den Leitfaden jetzt selber? Ich habe zwar das Beispiel von Manuel gelesen, wie er es macht, aber wie mache ich das jetzt für mich selber? Und dann kann man natürlich auf mich zukommen.
Jetzt hast du deinen Podcast erwähnt. Wie heißt der? Wir verlinken ihn natürlich.
Ja, mein Podcast heißt Be Different and Show It. Also sei anders und zeig das, wie du im Marketing und in der Kundenbindung dich abhebst von den Mitbewerbern.
Okay, auch schon wieder klar positioniert.
Ja, klar.
Ja, das ist, ja. Vielleicht noch mal zu dieser persönlichen Begleitung. Ja, in meinem Buch, das stimmt, kriegst du wirklich eins zu eins mein ganzes Wissen. Und dennoch merke ich, dass es viele Menschen eben auch gibt oder die Autoren, mit denen ich zusammenarbeite. Das Allerwichtigste ist diese Sparring-Partnerschaft.
Ja,
ich denke,
und
das ist bei dir auch so. Und dieser Blick von außen, der Perspektivwechsel, aber auch mal der erhobene, in Anführungsstrichen, Zeigefinger oder auch mal das Salz in die Wunde streuen, um eben daraus hinterher aus einem guten Buch, aus einer guten, vielleicht auch Customer Journey, eine brillante Customer Journey oder ein brillantes Buch zu machen.
Ja, und das ist auch das, wenn man mich fragt, warum ich auch dich so gerne empfehle, ist einfach dieses, ich mache ja bei meinen Kunden oft nichts anderes. Ich bin einfach der zweite Kopf, wenn du vor einer Entscheidung stehst und nicht weißt, hey, denke ich jetzt da einfach nur mir gerade irgendwas aus? Oder Daniela, was meinst denn du dazu? Und alleine durch dies, also das ist Gold wert, das war Gold wert, diese Sprachmemo an dich schicken zu können. Hey Daniela, ich habe da gerade eine Situation, ich weiß nicht, wie ich damit umgehe, ich weiß nicht, wie würdest du das mit dem Buch jetzt so oder so machen? Und dann haust du einen Satz raus und ich denke mir, ja stimmt, da verkopfe ich mich gerade selber und let's go, wir machen das einfach so. Und das ist das, was Gold wert ist. Und deshalb, da kann alles im Buch drinnen stehen. Und trotzdem kommt der Moment, wo ein Kunde dann sagt, oh Manuel, ich hätte dich gern für einen Vortrag zu dem Thema oder kannst du dir das mal bei mir im Unternehmen genauer anschauen? Und dann kommt der Kunde eh automatisch auf dich zu. Ja?
Das ja, und der Externe hat ja immer den Blick, ne, Daniela, das ist halt einfach, du hast einen völlig emotional freien, sage ich mal, auch wenn du eine emotionale Bindung zu deinen Klienten hast, ja, aber du, auf den Text und auf das, was da passiert und du natürlich auch, mein Gott, wenn du in mein Unternehmen kommst, dann schaust du natürlich nicht mit den Emotionen da rein, mit denen ich vielleicht unterwegs bin, sondern du guckst einfach nach ganz anderen Sachen.
Und es sind nicht die Scheuklappen da. Ich sage ja auch immer, jeder Coach braucht selber einen Coach und jeder Trainer braucht auch selber meinen Trainer, weil wir selber rennen ja, und das ist bei meinen Themen ganz genauso. Mir hat neulich gerade jemand gesagt, einen Satz gesagt, ich so, krass, ja, Volltreffer. Und ich hätte es selber sehen können. Und das ist eben genau das, wenn jemand von außen kommt, weil wir selber bei uns im Unternehmen so mit Scheuklappen, okay, das sieht man jetzt nicht im Video, ich habe jetzt gerade mir so, wir haben keinen Videopodcast, so die Scheuklappen vorgemacht. Wir rennen ja mit unseren Gedanken, mit unseren Emotionen und mit unserer Brille rum. Und jemand anderes schaut dann von außen und sagt sich, Moment, da passt was nicht. Da könnten wir nochmal einen anderen Blickwinkel drauf werfen. Und das ist halt das, was natürlich auch so wertvoll ist und weswegen du dein gesamtes Wissen im Podcast oder in Bücher packen kannst und trotzdem braucht es dich als Person. Und zwar dich als Mensch und nicht als Avatar oder als Roboter oder als sonst was.
Ich habe gerade noch, Manuel, von dir was ganz Spannendes gehört und ich hoffe, dass du uns noch ein bisschen mitnimmst, weil das betrifft viele unserer Autoren, die wir begleiten. Du hast gesagt, dein Buch ist im Marketingkonzept des ganzen Jahres enthalten. Kannst du ein paar Sätze dazu sagen, was das bedeutet? Das heißt, du wirst dieses Buch bei jeder Gelegenheit immer wieder mit einsetzen?
Also es ist ganz klar erklärt, also ich mache ja nicht nur den Aufbau von Bestandskunden. Wir haben ja auch ein Programm, wo wir uns nur um das Marketing unserer Kunden kümmern. Und ich nutze meine Strategien, die ich ja meinen Kunden zeige, auch immer selbst. Weil was wäre ich denn für ein Unternehmensberater, wenn ich von Gold spreche und Silber verkaufe oder umgekehrt? Und genau das mache ich ja auch. Ich schaue mir immer bei mir an, was steht dieses Jahr am Plan? Was möchte ich erreichen? Wie viele Kunden möchte ich erreichen? Wo bin ich unterwegs? Und was für Tools brauche ich dazu? Und ich habe einfach das Buch genommen und habe gesagt, das begleitet mich das ganze Jahr über. Ich hatte jetzt im Januar eine Veranstaltung mit einer großen Keynote mit 400 Teilnehmern, wo ich direkt auch einen Stand hatte, direkt das Buch ins Spiel gebracht habe, in die Sichtbarkeit gebracht habe und damit die Vorbestellungen natürlich angekurbelt habe. Dann habe ich natürlich eine Buch-Release-Party gemacht. Ich habe ein Buch-Release gemacht, wo ich gesagt habe, hey, ab heute ist mein Buch bestellbar, schau her, wir trinken ein gemeinsam, wir haben angestoßen, ich habe einen Vortrag gehalten und habe dort wieder das Buch mit eingebaut. Dann verkaufe ich mein Buch bei meinen Keynotes mit dazu. Dann habe ich auf Social Media eine Werbeanzeige laufen, die dauerhaft auf neue wie Bestandskunden immer wieder mein Buch ausspielt. Dann natürlich mache ich immer wieder Livestreams, wo ich auch das Buch mit einarbeite. Einmal die Woche gibt es einen Tipp aus meinem Buch, der gepostet wird und, und. Also ich habe mich wirklich hingesetzt und habe mir überlegt, wie schaffe ich es, dieses Buch immer wieder ins Spiel zu bekommen und dass es nie vergessen wird, sondern immer wieder mal im Gespräch ist. Genauso steht es jetzt dann in meinem Podcast neben mir, damit man auch, wenn man den Podcast sieht, immer wieder mal kurz das Buch sieht, auch wenn ich nicht übers Buch spreche. Und das sind so die Kleinigkeiten, wo ich sage, da ist mein Buch immer mit dabei für das gesamte Jahr. Und der Titel passt perfekt zu meinen Programmen. Denn entweder bist du schon in meinem Programm und kannst dir das Buch holen, um es einfach als Ergänzung zu lesen. Du bist noch nicht in meinem Programm, dann schafft das Buch Vertrauen und bringt dich dazu, in mein Programm zu kommen. Oder du sagst einfach, hey, ich habe das Buch, ich habe Mehrwert und ich bekomme dadurch eine gute Reputation. Ja, so und das halt fürs gesamte Jahr.
Das mega, ist ein richtiger Lernpodcast, Daniela, was wir heute hier gemacht haben. Das
ja, mega
ist
cool.
So viel drin, wow. Also ziemlich stark. Dein Buch hat übrigens auch, hatten wir heute auch ein längeres Meeting, einen schönen Platz in unserem neuen Katalog, der in Kürze erscheint. Das zentrale, immer noch, obwohl wir eine digitale Welt sind, das zentrale Instrument, um in den Buchhandel zu kommen, um es dem Buchhandel immer wieder zu präsentieren. Und Start wird auf der Buchmesse Leipzig sein mit diesem Katalog, wo du auch prominent enthalten bist.
Sehr, das sehr freut mich. Danke auch fürs Teilen dieser Strategie. Ich denke, da kann sich manch einer oder manch eine, die gerade im Buchschreibprozess ist, so einiges von abgucken.
Auch da, wie gesagt, mache ich keine Geheimnisse drum, weil es sollte ja im Grunde jeder das meiste aus seinem Buch rausholen. Ja, und das Ganze mal zu strukturieren, ich habe mich da selbst mit meinem Team hingesetzt, wir sind 2 Tage da gesessen, wir machen jedes Jahr eine Jahresplanung, wir sind 2 Tage da gesessen und haben das gesamte Marketing fürs Jahr geplant und das ist ein Zeitaufwand, das ist jetzt nicht, ich setze mich mal 5 Minuten hin und habe das Buch mir überlegt und mit eingeplant, sondern es dauert auch Zeit, aber die Zeit muss man sich halt auch nehmen, wenn du hinten raus dann was Tolles haben möchtest.
Ja. Link zum Podcast, Link zur Webseite, Link zum Buch packen wir natürlich in die Shownotes. Habe ich was vergessen?
Nein, gar nicht. Und wenn man Fragen hat, darf man sich...
Ich suche noch, ob ich irgendwas von dir finde, was da reingehört.
Im besten Fall, wenn man Fragen an mich hat, am einfachsten über Social Media. Ich bin auf Instagram, auf LinkedIn wirklich tagtäglich aktiv. Wenn du dort eine Frage hast, nimm einfach das Handy in die Hand, schick mir eine Sprachmemo oder einen Text durch und ich antworte da wirklich sehr, sehr gerne. Und im Notfall, wenn es ich nicht sehe, dann leitet es mir meine Mitarbeiterin weiter.
Und ich möchte nochmal einen kleinen Werbeblock für das Buch machen. Ich liebe ja diese Bücher, in denen ich nicht genötigt bin, alles zu lesen, weil hervorragende Zusammenfassungen da sind. Weil es gibt manchmal Kapitel, wo ich sage, buh, kenne ich eigentlich, aber ich kann trotzdem schnell nochmal gucken, gibt es vielleicht doch irgendwas, warum ich es lesen sollte oder habe ich diese Lektion schon gelernt? Das ist gerade für Selbstständige immer elementar bei Ratgeberbüchern, dass du auch selektiv lesen kannst.
Ja, und das war mir auch persönlich wichtig, weil genauso wie du es sagst, ich kenne das oft, ich weiß nicht, ob dir das auch schon oft passiert, du liest auch gern, also klar ist dir das schon passiert, du denkst dir so, ah, da habe ich in einem Buch mal was dazu gelesen, zu dem Thema, aber bah, mir fällt nicht mehr ein, wo das stand. Und deshalb habe ich auch beim Inhaltsverzeichnis geschaut, dass immer die Themen sehr klar sind und dass ich sagen kann, oh, da war ja ein Thema zum Weiterempfehlen. Ah, dann schaue ich noch mal ins Inhaltsverzeichnis, wo stand das drinnen? Und dann gehst du in das eine Kapitel, du liest das eine Kapitel und da stehen die Dinge drinnen, die du brauchst, damit du es gleich wieder umsetzen kannst. Weil ich habe viele Bücher gelesen, da sind dann Kapitel oft so elendslang, dass du nicht mal kurz zwischendurch reinliest, um dir wieder einen Tipp rauszuholen. Und das war mir auch beim Buch sehr wichtig.
Weil es sind ja, das können wir vielleicht auch mal so als kleinen Erfolgstipp mitgeben. Du hast gesagt, es ist manchmal der eine Satz von Daniela, der kommt. Es sind nicht immer die ganz großen, langen Botschaften, die eine Veränderung erzeugen. Ich kann mich daran erinnern, ich habe mal ein ganzes Seminar ein Wochenende lang ertragen. Ich hatte mehrfach überlegt, dass ich nach Hause fahre. Und in den letzten 5 Minuten ist etwas gesagt worden, dass meine komplette Handlung, die ich seitdem mache, geändert hat.
Was für
Ich kann
ein
es auch, ich,
schöner
ich, ich, ne,
Schlusssatz.
ich verrate es aber, ich verrate es aber auch noch. Es ist auch ganz primitiv gewesen. Das ist einfach das Prinzip Frage. Und das wurde sehr gut erläutert. Wir leben in einer Welt von lauter hilfsbereiten Menschen. Und seitdem habe ich mir angewöhnt, habe ich ein Problem und kenne ich jemanden, der es lösen kann, frage ich. Und in 99% der Fälle bekomme ich eine gute Antwort. In vielen
Und
Fällen
so.
sogar konkrete Hilfe.
Und so auch bei Manuel, wenn du Manuel auf Social Media fragst.
Danke für deine Zeit.
Bitte, danke.
Bücher und Bühne. Der Podcast mit
Daniela Landgraf und
Volker Pietsch.